so eine Riesenkatastrophe und niemand hier fragt mal nach dem Papst so. Das ist doch immerhin, der Papst ist doch unser geistiges Oberhaupt.
Ja, trotzdem. Hm? Ich meine, unsere Leitreligionen sind die Aktienmärkte und unser geistiges Oberhaupt ist der DAX.
Ja.
Kombat Nummer 259. Glück so. Hallo und herzlich willkommen zum 259. Kompott, den ich am heutigen besonders sonnigen und extrem windstillen Freitag, dem 15. April 2011 aufgenommen habe. Ja, war zu früh angefangen. 11.05 Uhr haben wir es, was daran liegt, dass ich hier schon wieder, wie vor einigen Wochen schon mal, eine komplette Aufnahme im Oehlendorfer Park gemacht habe. Und wenn ich nicht durch die Gegend war, dann bin ich halt schneller fertig. Aber ja, das Intro habe ich aus der neuesten Anstaltssendung. Und ja, die Frage, wo der Papst eigentlich hin verschwunden ist, stellt sich da durchaus mal. So, ansonsten gibt es wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech-Space inklusive Mafia-Meldungen. Wobei Politik sich wieder genauso aufteilt wie in den letzten paar Wochen, nämlich Atommeldungen aus Japan und aus Nicht-Japan in Teil 1 und alle anderen Meldungen in Teil 2. Inklusive der Glücksspielzensur, der Glücksur. Und was ihr euch hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiterhört, ist dann Teil 3. Die Technik-Mafia-Space-Ecke, in der ich Mafia-Meldungen, Space-Meldungen, Fanboy-Meldungen und mehr Meldungen versteckt habe. 11 Grad, sunniger. Cool Greetings. Die 11 Grad fühlen sich wie 11 oder 10 an. Und der Wind macht irgendwas zwischen 4 und 7 oder 6 km/h aus dem North. Oder irgendwas völlig anderes. So, da bin ich wieder. Weit war es ja nicht. Wobei, eben hat hier doch irgendein Vogel gegen irgendein Stück Baum geklopft. Der hat jetzt auch wieder aufgehört. Ja. Geräusche. Ich habe doch gar nichts geändert. Plötzlich macht es Geräusche. Egal. So, da bin ich dann jedenfalls wieder. Mit... Das ist jetzt nicht gesügt, ist mir egal. Mit der Technik-Ecke. In der Technik-Ecke gibt es erstmal die Meldung, dass Microsoft in Sachen I4I einfach wirklich überhaupt nichts beweisen müssen will. Gab es eine heiße Meldung. Der US-amerikanische Softwarekonzern Microsoft hat im Rechtsstreit um ein XML-Patent dem obersten US-Gericht eine abschließende Stellungnahme zukommen lassen. Darin fordert das Unternehmen, der Supreme Court, möge nicht die sonst üblichen klaren und überzeugenden Argumente verlangen, dass das US-Patentamt das fragliche Patent des kanadischen Unternehmens I4I zu Unrecht für gültig erklärt hat. Microsoft meinte, die Argumente der Gegenpartei beruhten auf einer verzerrten Wahrnehmung des Prüfungs- und Wiederüberprüfungsprozesses des Patentamts. Der Softwarekonzern beruft sich auf ein früheres Urteil des Supreme Court, in dem das Gericht festgestellt habe, dass das US-Patentamt ein fragliches Patent nicht selbst nach einem hohen Standard auf den Stand der Technik geprüft habe. Zudem sehe Abschnitt 282 des United States Code, der die Überprüfung der Rechtsgültigkeit von Patenten regelt, keinen speziellen Beweisstandard vor. Daher müsse es ausreichen, wenn die Argumente überwiegend dafür sprechen, dass das fragliche Patent nicht gültig sei. I4I geht aber wie die US-Regierung davon aus, dass ein höherer Beweisstandard angesetzt werden müsse und daher die Ungültigkeit eines Patents klar und überzeugend nachgewiesen werden müsse. Oder anders ausgedrückt, Microsoft will jetzt einfach mal, dass in diesem Fall überhaupt keine Standards gelten und sie einfach nur behaupten müssen, das Patent sei ungültig, damit es ungültig ist. Allerdings, ich glaube, denen ist noch nicht ganz klar, dass wenn sie damit anfangen, natürlich dann auch ganz andere Firmen auf den Trichter kommen werden, dass die Microsoft-Patente, die ja auch in größeren Stückzahlen vorhanden sind, auch alle mal der Reihe nach genauso überprüft werden. Und dann im Zweifelsfall auch alle genauso der Reihe nach ungültig gemacht werden. Von daher, ja, Microsoft will also nichts beweisen müssen. Ist eine Meldung, die ich mir hier letzten Freitag schon reingeklebt habe. Dann gibt's Neues aus der Mafia-Ecke. 70 Jahre für Musik. gab es einen heißen Artikel. Nachdem Dänemark Ende Februar seinen Widerstand gegen eine Verlängerung des Urheberrechts für Tonaufnahmen von 50 auf 70 Jahre aufgegeben hat, wird diese nun wohl am kommenden Dienstag im Justizausschuss des Europäischen Parlaments und dann im Mai im Plenum verhandelt, berichtete Bernd Hugenholz im Blog der Kanzlei Wolters Klüver. Derzeit gilt in der EU, dass das Urheberrecht auf Tonaufnahmen 50 Jahre nach der Aufnahme bzw. 50 Jahre nach der ersten Veröffentlichung oder der ersten Aufführung eines Werks erlischt. Im Unterschied dazu gilt etwa für literarische Werke in der Regel, dass das Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers erlischt. Noch im März hatten die Parlamentarier deutlich gemacht, dass sie eine Verlängerung der Urheberrechtsfristen auf Musik um weitere 25 Jahre auf 95 Jahre ablehnen würden. Vorgeschlagen war stattdessen eine Ausdehnung der Rechte um 20 auf 70 Jahre. Der Frist. Fürst steht da. Ich frage mich, was für ein Fürst? Fürst? Hä? Baron? Bislang hatte eine Sperrminderheit bestehend, vor allem aus skandinavischen und osteuropäischen Ländern, die Verlängerungsbestrebungen im Europäischen Rat blockiert, aus der sich die Dänen nun verabschieden. Dass von dieser Reform nicht die Urheber selbst profitieren, ist offensichtlich. Die wenigsten von ihnen dürften 70 Jahre nach einer Aufnahme noch unter den Lebenden weilen. Beispielsweise die Werke des 1944 verstorbenen berühmten Jazzmusikers Glenn Miller aus dem Jahr 1941 wären danach immer noch geschützt. Andererseits würden bald etwa Aufnahmen der Beatles und der Rolling Stones aus den 60er Jahren aus dem Urheberrecht herausfallen, wenn die Frist nicht verlängert wird. Hauptnutznießer einer entsprechenden Novelle wäre die Musikindustrie, die in den vergangenen Jahren immer wieder über Einbußen in ihren Geschäftsfeldern klagte. Und wenn das klingt, als hätte da irgendwie ein Urheberrechtsverlängerungsgegner-Lobbyist geschrieben, dann könnte das daran liegen, dass Falk Lücke damit aufgefallen ist, dass er sich immer wieder kritisch gegen die Musikmafia wendet. Von daher, ja. Und am Mittwoch gab es dann noch eine Meldung, die in die Kategorie Huch, WTF, reinfällt. Es gibt da nämlich eine ungewöhnliche Allianz. ARD, ZDF und VPRT gegen Gratiskultur im Internet. ARD und die Verlags- und Medienindustrie in Sachen Internet an einem Tisch? Fragezeichen, schreibt die Radio Wissensnachrichten. Nach dem langen Streit um die Internetaktivität in der öffentlich-rechtlichen Sender eine überraschende Konstellation. Doch im Kampf gegen die Gratiskultur im Internet haben sie zueinander gefunden in der deutschen Content-Allianz. Na, also die Content-Mafia hat dann mal einen neuen Lobbyverband aufgemacht, nennt sich Deutsche Content-Allianz, und aus mir völlig schleierhaften Gründen machen ARD und ZDF damit. Also ich meine, gut, bei der ARD, da die ARD-Intendantin, die jetzige Monika Piel, hat ja schon kurz nach ihrer Intronisierung bewiesen, dass sie ungefähr gar keine Ahnung hat von dem, was da eigentlich abgeht. Und dass sie der Content-Mafia in jede Öffnung reinkriechen will, in die sie reinkommt. Aber beim ZDF war mir da noch nicht bewusst, dass die auch so rechts außen abrutschern. WDR-Intendantin Monika Piel kritisierte eine nach ihrer Ansicht fatale Entwicklung. Wenn mediale Inhalte praktisch jederzeit und überall verfügbar seien, gerate die Leistung der Produzenten gelegentlich in Vergessenheit. Der Präsident des Verbandes Privater Rundfunk, Jürgen Dötz, sieht deshalb die Politik an, hier die Rahmenbedingungen zu setzen. Mit dieser bösen kostenlosen Mentalität, kann mich mal jemand eben irgendwie kurz aufklären, wofür ich jetzt eigentlich dann noch GEZ bezahle? Wenn doch kostenlos im Internet böse ist? Na, also entweder wir reden hier von kostenlos, dann erwarte ich aber auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen alles kostenlos zur Verfügung stellen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Und zwar absolut alles. Oder die haben das mit der kostenlosen Mentalität noch nicht so verstanden und die wollen, dass da halt für jeden Furz bezahlt wird. Dann wiederum sehe ich mich aber nicht mehr in der Lage, noch irgendwie Gebühreneinzugszentrale mit Geld zu bewerfen. Weil ich meine, irgendwo hört es dann auch mal auf. Wofür zahle ich dann eigentlich? Die reden miteinander. Skandal. So, das war die Mafia-Ecke. Mehr Mafia-Meldungen sind mir zumindest nicht in die Finger gefallen, was nicht heißt, dass es nicht mehr Meldungen gab, aber mir sind zumindest nicht mehr in die Finger gefallen. Dann gibt es ein Facebook-Hardware-Projekt. Habe ich bei Heise gefunden. Ein gutes Jahr haben Facebook-Techniker an der Entwicklung eines möglichst effizienten Rechenzentrums gearbeitet. Jetzt veröffentlichte der Konzern die Ergebnisse im Rahmen des Open Compute Project. Die Informationen reichen von technischen Spezifikationen über für Mainboards und Servernetzteile über Gehäuse und Schränke bis hin zu den Daten und Typen der Transformatoren für den Anschluss ans Hochspannungsnetz des lokalen Energieversorgers. Facebook möchte seine Erkenntnisse mit der gesamten Industrie teilen und in einem weiteren Schritt die Community einladen, an der Entwicklung mitzuwirken. Laut Facebook war die Energieeffizienz entscheidendes Kriterium beim Design des Rechenzentrums blablabla. So, Scherz an der ganzen Sache ist, also Facebook veröffentlicht jetzt ein Dokument, wo ganz genau drin steht, wie die sich vorstellen, dass ein besonders effizientes Rechenzentrum funktionieren könnte. Inklusive Spezifikationen bis in die allerletzten Detailecken runter. So, fragt man sich irgendwie, seit wann ist Facebook irgendwie im Business des Rechenzentrumsbaus? Naja, okay, sie haben Rechenzentren und sie brauchen im Zweifelsfall ja auch Rechenzentren einfach schlicht und ergreifend, weil sie nun mal eine größere Seite sind mit jeder Menge Anforderungen und jeder Menge Servern, die da nötig sind. So, und gleichzeitig sind sie aber eigentlich nicht im Geschäft, dass sie irgendwie Rechenzentren designen. Oder anders ausgedrückt, sie wollen da auch nicht unbedingt Geld rausmachen, weil das ist für die halt Mittel zum Zweck. Und deswegen veröffentlichen sie das in der dumpfen Hoffnung, dass, wenn da nochmal irgendwie Verbesserungen bei rumkommen, sie da halt auch was von haben. So, und gleichzeitig machen sie halt irgendwie Firmen, deren Geschäftsmodell darin bestünde, ich weiß nicht, ob es da irgendwie größere Firmen gibt, Rechenzentren zu designen, machen sie das Geschäftsmodell kaputt. Die könnten sich jetzt hinstellen und einen von Kostenlos-Mentalität, Raubmordkopierer, 1.11 Ausrufezeichen verkünden. Na, nachdem irgendwie ich noch nicht vernommen habe, dass irgendwer da sich in den Vordergrund gedrängelt hätte, vermute ich mal, es gibt einfach keine genügend große Anzahl Firmen, deren Geschäftsmodell darin besteht, Rechenzentren zu designen. Aber ja, ist letzten Freitag gewesen. So, dann gibt es Space-Meldungen. Da gab es erstmal zum US-Shutdown, der ja nicht stattgefunden hat, Contingency-Pläne, so frei nach dem Motto, ja, wenn ein Shuttle gerade fliegt, dann darf es weiterfliegen. Wenn es noch nicht fliegt, wird es aber auch nicht abheben. Nachdem der US-Shutdown aber nicht passiert ist, ist es nicht so spannend. So, dann gab es auch noch die Meldung, dass es bei STS-134 wieder keine Dock-Fotos geben wird. Und zwar ist die Begründung da, die Russen, die ja dann mit einer Soyuz-Kapsel schlicht und ergreifend mal eine Runde um die ISS drehen müssten, um dann da aus irgendeiner Luke mit Fotoapparaten rauszuknipsen, die weigern sich den, was war's? TMA 21/26S abdocken und rumfliegen zu lassen, weil der ist ja gerade erst da angekommen und für den Fall, dass sie nicht mehr andocken könnten, wäre ja doof, weil dann müsste die gerade frisch angekommene Crew halt wieder zur Erde zurück. So, und die ohnehin da schon fast ein halbes Jahr an Bord befindliche Langzeit-Crew, die muss jetzt halt auch wirklich langsam wieder runter. Mir ist noch nicht ganz klar, warum man jetzt denn nun nicht einfach, beziehungsweise doch, da gab es auch eine Begründung. Also die einfachste Idee ist dann, okay, dann nehmt doch die ältere Crew, lasst die in ihre Soyuz-Kapsel einsteigen, weil die ist sowieso irgendwie ein paar Tage nach dem Rumflug mit lustiger Foto-Op, ist die eh fällig, dass sie zur Erde zurück soll. Ja, aber wenn die zu früh runterkämen, dann würde das heißen, dass eine Verschiebung der nächsten Soyuz dann negative Auswirkungen hätte und bla bla bla. Irgendwie habe ich so den Eindruck, die Russen suchen einfach nur nach Begründungen, warum sie nicht einfach mal eine ihrer blöden Soyuz-Kapseln nehmen, abdocken und lustige Fotos schießen von allem, was sie da fotografieren können. So, jetzt heißt es, okay, also dann denkt man mal drüber nach bei STS-135. Noch mal eine Fotogelegenheit wahrnehmen zu wollen. Naja, also ich meine, noch eine Verschiebung gibt's dann nicht mehr, weil wenn sie bei 35 nicht stattfindet, dann findet sie gar nicht statt. Weil nach STS-135 kommt kein Shuttle mehr zur ISS. Na, also, ja. Also wie gesagt, ich habe so den dumpfen Verdacht, dass sie da einfach jetzt wirklich nur nach Gründen suchen. Dass ihnen eigentlich sogar scheißegal ist, ob sie die Fotos machen oder nicht. Oder anders ausgedrückt, es sieht heftig danach aus, als würde es dann schlicht und ergreifend keine Fotos mit einer voll aufgebauten ISS und einem Shuttle zusammen auf einem Bild geben. Weil die Fotos, die es gibt, die schießen Shuttles, nachdem sie ablegen. Da sind sie naturgemäß nicht mehr drauf. Wie auch. Ja. Und die Russen, die suchen irgendwie jetzt jede Gelegenheit, um zu verhindern, dass sie mal einmal ablegen. Also mir ist auch nicht ganz klar, wer da eigentlich auf den Trichter gekommen ist, dass man dann die 26S, da ist TMA 21 nehmen müsste. Dann nehmt doch das alte Ding. Ja, aber wenn die dann so früh da weg wären, das wäre halt nicht gut und tralali und tralala und sieht ja danach aus, dass irgendwie die nächste Soyuz irgendwie ein oder zwei Wochen nach hinten sich verschieben könnte. Das verlässt man die jetzt dann allerdings da oben verbringen. Also, das ist alles irgendwie nur Begründungen. Richtige Gründe sehen anders aus. So, dann war ja am 12. am Dienstag, 50. Jahrestag des ersten bemannten Weltraumfluges, nämlich Gagarins erster Flug, beziehungsweise Gagarins Flugpunkt. Ich glaube, danach ist er nicht mehr im Weltraum unterwegs gewesen. Und zur Feier des Tages war ja auch schon groß vorher angekündigt worden, würde die NASA verkünden, wo denn die Shuttles nach ihrem Betriebsende dann unterkommen würden. Ja, so frei nach dem Motto, wir haben ja hier drei Orbiter, die geflogen sind, und dann ist da noch Enterprise, die stand da ja auch in einem Museum rum. Und die kann dann ja auch nochmal woanders hin. So, und dann gab es so die Liste. Habe ich ja einfach mal aus Twitter rausgeklaut, weil ich habe keine kurz zusammengefasste Quelle gefunden und ich wollte ihn nur unbedingt mitnehmen. Also, als erstes Atlantis. Atlantis kommt zum Kennedy Space Center. Oder anders ausgedrückt, die hat es nicht weit nach ihrer letzten Mission. Endeavour geht ans California Science Center in Los Angeles. Discovery wird zum Smithsonian National Air and Space Museum gehen. Die haben jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, Enterprise. Und Enterprise geht dann zum Intrepid Sea Air and Space Museum in New York City. So. Und dann gab es irgendwie hinterher das große Gemurmel. Oh, und Houston meldet sich. Houston, wir haben ein Problem. Weil die hätten ja eigentlich auch einen Shuttle brauchen können. Dazu fällt mir nur ein, ja, hätte mal irgendwie 50 Orbiter zur Hand gehabt, hätte man jedem US-Bundesstaat einen schenken können. Nun hat man aber nicht 50 Orbiter irgendwo rumstehen gehabt, mal ganz davon abgesehen, dass so ein Orbiter ja auch nicht ganz billig gewesen ist. Und damit fallen jetzt einfach mal Leute hinten runter. So. Ich meine, was ich ganz nett finde, ist, dass sie am KSC Atlantis dann parken, beziehungsweise eben gerade nicht parken, sondern irgendwie haben sie sich da schon was Kreatives ausgedacht, dass sie irgendwie aussieht wie im Flug und irgendwie auch so schräg und mit ausgefahrenem Roboterarm und tralali. Dass man halt auch mal ein bisschen was gucken kann, finde ich schon ganz nett, weil immerhin ist das schließlich ihr Arbeitsplatz gewesen für fast 30 Jahre. Na, dann gab es auch zur Feier des Tages, weil das war dann am 12. ja auch, 30. Jahrestag der ersten Shuttle-Mission überhaupt, Columbia auf STS-1. Ist dann auch als Video der Start nochmal rausgelassen worden. Was mich da total fasziniert hat bei, war nicht so sehr die Audioqualität, die einfach unterirdisch war, sondern die Tatsache, dass meine Lieblingsvideokamera da tatsächlich live im Video aufgetaucht ist. Nämlich die Videokamera, von der ich erst relativ kürzlich überhaupt mitgekriegt habe, dass es da überhaupt eine Videokamera gibt. Nämlich beim Shuttle hinten, wo die Treibstoffstutzen sind, wo eben der Flüssigtreibstoff ins Shuttle reinkommt, um dann in den großen Triebwerken verbrannt zu werden. Hinten links gibt's eine Kamera. Eine Videokamera, die also auch Bewegtbild aufnimmt. Hinten rechts gibt's zumindest nach Columbia-Absturz haben sie da eine Fotokamera eingebaut. Aber hinten links die Videokamera, die gab's offensichtlich bei Columbia schon, bei STS-1. Weil da ist nämlich im Launch-Video, schalten sie einmal auf die Kamera rüber. Huch! Zu SRB-SAP auf der Kamera. Leute, was habt ihr gemacht, dass ihr das inzwischen nicht mehr könnt? Ja. Also, okay, sie hatten da noch nicht mehr Kameras und Tidris war im Zweifelsfall auch noch nicht da. Also, aber ja. Ja. Also, fand ich schon ganz spannend. Gut, das macht irgendwie podcastmäßig, macht das nichts, weil das ist akustisch einfach. Bah. Aber ja. So, dann kommen wir mal in der Fanboy-Ecke an. Und zwar hat Mr. The Loop, Jim Dalrymple, sich nochmal mit dem Thema iPhone 5 und ob das denn jetzt nun verzögert wäre oder nicht, befasst. Und war halt die Frage so, wie kann das, wenn Apple auf der WWDC kein neues iPhone vorstellt? Das heißt, das ist verzögert. So, ne, da gab es ja dann auch, letzte Woche hatte ich ja auch im Podcast die Meldung, dass die Sony-Kamerasensoren, die großartigen Sony-Kamerasensoren, weil die ja in Japan hergestellt werden, sich verzögern würden und dass das eventuell eine Begründung sein könnte, warum dann die Kamera, warum das ganze Telefon sich verzögern könnte. Aber wenn man sich iPad anguckt, dann gab es da auch schon Meldungen, Apple hat einfach mal eine größere Summe auf den Tisch gelegt, um Equipment zu kriegen, was dank Japan-Erdbeben eben in Japan nicht mehr in den Stückzahlen produziert werden konnte, wenn es überhaupt noch in Stückzahlen produziert wird. Und da hat Apple einfach mal Geld in die Hand genommen und hat sich dann andere Quellen aufgetan. So frei nach dem Motto, okay, wenn ihr das, ihr andere Firma, das in gleicher Qualität produzieren könnt, dann bieten wir euch hier eine Summe Geld. So, und ja. Und da meint also jetzt hier der Dalrymple so von wegen, ist es verzögert oder nicht? Nö, nicht unbedingt, weil wenn die sich entschieden haben, dass sie ihren Release-Zeitplan irgendwie ändern wollen, dann ist das zwar eine Änderung, aber keine Verzögerung. From what my sources have told me, the iPhone 5 is right on schedule. Whose schedule? Apples. Na, also so frei nach dem Motto, das hätte Apple wohl schon irgendwie länger vorgehabt. Gut, keine Ahnung. Also mich wundert ohnehin, dass sie von dem Einmal-Jahr-Termin runterkommen sollten. Weil, wundert mich einfach. Ja, weil, hatte ich ja letzte Woche auch schon so frei nach dem Motto, eigentlich so ganz blöd macht das keinen Sinn, weil Leute, die mit einem 3GS in einen Zweijahresvertrag reingegangen sind, die sind dann im Juni, Juli fällig. Da laufen die 2 Jahre das erste Mal ab. So, wenn man für die kein Angebot hat, ich meine, okay, so ein iPhone 4 ist schon ein Angebot, was auch vom 3GS aus wahrscheinlich noch äußerst spannend aussieht. Aber wenn man denen irgendwie kein kreatives Angebot machen kann, dann gehen die vielleicht zur bösen Konkurrenz. Weil die Androiden-Telefone, die sind ja so open. So, dann gab es jedenfalls noch eine i-Rüchte-Sammlung. Das iPhone 5 soll angeblich jetzt irgendwie doch erst im September kommen. Und dann gab es bei Tuaf noch die Meldung, dass das iPad 3 eventuell, da hatte Gruber einfach mal ja drauf los gemutmaßt und das auch als drauf los Mutmaßung gekennzeichnet, gesagt, naja, wäre ja durchaus auch vorstellbar, dass das iPad 3 mit Netzhautbildschirm im September rauskommen könnte. Und da hat jetzt irgendwie DigiTimes, die so eine 50-50-Trefferchance bisher hatten, die haben sich dann mal mit irgendwelchen mutmaßlichen Herstellern von Hardware zusammengesetzt und haben die gefragt, und, habt ihr schon Bestellungen fürs nächste iPad? Und die haben gesagt, nö. Und daraus hat jetzt DigiTimes sich zusammengereimt, na, dann kommt das erst im nächsten Jahr. Hä? Also, ja, also mal ganz davon abgesehen, dass DigiTimes halt wirklich nur 50-50 ist. Also die haben mal voll getroffen und mal auch völlig daneben gegriffen. Von daher, kann sein, dass sie recht haben, kann sein, dass sie nicht recht haben. So. Dann gab es noch die Weißphone-Gerüchte, dass according to Bloomberg, Apple will launch the long-awaited white version of its iPhone 4 sometime during the next few weeks. Also die Nachrichtenagentur Bloomberg hat sich dann irgendwie zusammengereimt, dass angeblich Apple das weiße iPhone 4 irgendwann in den nächsten paar Wochen rauslassen wollen würde. Ist jetzt nur dummerweise schon irgendwie so bummelig 10 Monate her. Kommt das hin? Ja, kommt so ungefähr sogar hin. Demnächst sind es dann irgendwann 11 Monate und ich meine, irgendwie stellt sich dann auch langsam die Frage, wann kommt's denn? Kommt's denn überhaupt noch? Ja, also wenn es aus dem Online-Store verschwunden ist, aus den Bildern, könnte ja auch sein, dass es einfach gar nicht mehr kommt. Oder dass es dann gleich die nächste Generation ist, aber die soll ja sich erst bis sonst wann verzögern, aber nicht verzögern. Also blub. Ist so alles irgendwie aus der Kategorie Gerüchte. Aber ich hatte hier nicht genug Meldungen, deswegen habe ich die einfach mal mitgenommen. Dann gab es gestern das App-Store-Produkt. Und zwar konnte man im App-Store, wenn man ihn dann vom Mac aus aufgerufen hat, konnte man als Geräte, auf denen bestimmte Software liefe, auch noch ein ix.mac.marketing-name finden. Ist dann irgendwie, was für ein Ding? Kinnischnitt. Ja, eben. Das war ja gerade der singende und springende Punkt. Also neben iPod Touch, iPhone und iPad tauchte da halt auch noch dieses ominöse X-Mac-Marketing-Name auf. Wo, irgendwie die Frage ist, was ist das? Ist das irgendwie ein neues Mac-Produkt, auf dem Apps laufen? Seit wann laufen Apps auf Macs? Also, blub. So, und es hat auch irgendwie nicht alle Software gehabt. Aber einige Software. Also, was immer das heißen könnte. So, und dann gibt es hier noch einen App-Tab. Ich habe ja schon länger keine Apps mehr empfohlen, die man als iPhone-Besitzer unbedingt mal haben will. Jetzt gibt es mal wieder eine. Die App habe ich noch nicht namentlich erwähnt im Podcast, aber sie ist schon mal in einem Nebensatz aufgetaucht. Und zwar geht es um einen neuen Twitter-Client. Ja, Twitter. Twitter, das Ding, wo man keine Client-Software mehr schreiben soll, sagt Twitter. Nämlich Tweetbot heißt das Ding. Stammt von Tabbots, die mit anderen Apps wie ConvertBot, WaitBot, Dingensbot in der Vergangenheit bekannt geworden sind. MeasureBot, Irgendwie so. Und das ist als, was war es, 1,99? 1,59, glaube ich. Ja, irgendwie so. Also 1,99 in US-Dollar. Client gestern, ist doch gestern, ne? Ja, gestern auf den App Store-Markt gekommen. Und ja, Gott, für den Preis, ja, kann man sich ja mal angucken. Habe ich es mir angeguckt. Festgestellt, ja, nice. Und habe dann nur das klitzewinzige Problem gehabt, so ja, für einen netten Twitter-Client habe ich ja noch die Anforderung, dass das auf dem 3G auch laufen soll. Und genau das tat es gestern nicht. Weil immer, wenn man es versucht hat zu starten, dann hat es mal kurz das Ladebildschirmchen gezeigt und plonk war es wieder weg. Na gut, ich habe ja hier so eine App, mit der ich auch ins Log reingucken kann. Ja, irgendwas von Bus-Error steht dann da. Hä, was? Bus-Error? Was für ein Bus-Error? Hätte ich das effektiv die Hardware ist im Arsch? Das glaube ich nicht. So, und da gab es dann irgendwie am Abend, hiesiger Zeit, haben sie dann sich in ihrem Blog geäußert, dass a small percentage of users might have been disappointed to have Tweetbot crash on launch. Und zwar geht es darum, dass auf iPhone 3G und Second Gen iPod Touch, also dem 3G iPhone und dem zugehörigen Touch iPod, es da einen Bug gibt. Und zwar hat da irgendwie Apples Compiler einen Fehler drin und da hätte man aber irgendwie was tun können gegen. Und den Fix, den hatten sie dann schon eingereicht und heute früh begrüßte mich dann auch schon die Meldung, so, da ist ein Update da, das könntest du dir runterladen wollen. Dann habe ich mir das zu Hause schon mal runtergeladen, installiert und gesagt, ja, so, und jetzt machen wir mal das WLAN aus und gucken mal, wie es sich denn unter echten Bedingungen verhält. Ob es dann so lahmarschig ist wie Twitter oder ob es so schnell ist, wie es sein sollte. Und habe festgestellt, jo, ist es. So, und damit ist jetzt Twitty alias Twitter für iPhone auf dem 3G-iPhone in einen Folder verschwunden und ja, jetzt kann ich das neueste Twitty-Update sogar installieren, weil das Ding, das benutze ich jetzt einfach nicht mehr so oft. Ja, also ja, netter, hübscher, bunter Client, der auch so ein paar ganz fies versteckte Features hat, wie zum Beispiel Hashtags eingeben. Kann man machen. Man drückt einfach das Rautezeichen und dann taucht da so ein Icon auf. Und wenn man das dann antappt, dann kriegt man die Liste an Hashtags, die er kennt. Oder man gibt ein Ad-Zeichen ein, dann gibt es da so ein anderes Icon. Wenn man das dann antappt, dann kriegt man die Liste an Leuten, die man da irgendwie Ad-Replyen wollen könnte oder erwähnen wollen könnte. Plus, da gibt es noch so Dinge wie Doppeltap auf einen Tweet macht die Tweet-Details auf und Einfach-Tap macht einfach nur eine Liste an Funktionen auf, die man mit dem Tweet machen wollen könnte. Retweet, Reply und so weiter. Es ist nicht total auf den nullten Blick gleich verständlich, wie oft man wohin tappen muss, damit was passiert. Also dreimal Tap zum Beispiel kann man einstellen, aber dreimal Tap führt jetzt in der Standardeinstellung zu einem Reply. Wie gesagt, nicht so total offensichtlich, aber wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dann ja, nice. So, und was dann gestern Abend auch noch aufgetaucht ist, iOS 4.3.2. Das war ja letzte Woche bei Boy Genius als Gerücht aufgetaucht, von wegen, sie seien sich ganz doll sicher. Dann gab es irgendwie in der letzten Woche auch nochmal irgendwie eine Meldung, dass mal wieder jemand bei ihnen eingeflogen ist und ihnen das irgendwo hin installiert hat. Und ja, ist also gestern gelandet. Und mal wieder irgendwie ein paar Fixes und Sicherheitsupdates. Da gibt es jetzt auch spannenderweise für die Verizon iPhone 4s gibt es ein 4.2.7-Update. Also da sind tatsächlich irgendwelche Sicherheitsupdates drin, die man auch den Verizon-Geräten nicht vorenthalten kann. Wobei die Verizon iPhone 4s immer noch nicht auf die Mainline rüber sind. Die haben nochmal ihren eigenen Branch. Aber ja. Da habe ich mir, ist mir sowieso schon aufgefallen, so, so viele iOS-Updates irgendwie, ist ja doch selten. Also so viele iOS-Updates hatten wir eigentlich noch nie. Also ich kann mich zumindest nicht so lebhaft daran erinnern, dass wir das schon mal irgendwie gehabt hätten. Und das könnte irgendwie ganz blöd bedeuten, dass die Weiterentwicklung mit dem nächsten Major-Release noch nicht richtig angefangen hat. Was immer das nächste Major-Release ist, also entweder 4.4 für irgendwie die nächste Generation Hardware oder 5 für den Major-Revamp. Auf jeden Fall ist da ganz offensichtlich, sind da noch Entwickler frei, die sich mit Bugfixes befassen können. Weil Gerüchten zufolge ist es ja auch manchmal schon so gewesen, dass Bugfixes einfach erst mit dem nächsten großen Update rauskamen, was dann halt ewig gebraucht hat. So, und jetzt gibt's halt irgendwelche Bugfixes, die deutlich schneller kommen. Interessant. Mal ganz davon abgesehen, um mal wieder auf Androiden-Telefone oder Windows-Phone einzuhauen, auch dieses Update hat es geschafft, innerhalb von deutlich unter einem Monat durch irgendwelche Freigabeprozesse bei allen möglichen Telekommunikationsprovidern durchzukommen. Beziehungsweise, die wurden einfach nicht gefragt, weil das Update ist ja nicht over the air reingeflattert gekommen. Was bei einem 900 Megabyte auf dem iPhone 4 durchaus auch ganz sinnvoll ist, dass das nicht over the air reinkam. Aber ja. So. Dann habe ich ja letzte Woche den LHC mit dem, da ist irgendwas falscher Kabel und Hilfe, da ist was kaputt, am Podcast gehabt. Da ist mir in der letzten Woche dann auch noch über den Weg gelaufen beim Wixra-Blog. Wie immer man das richtig ausspricht. Der hat da irgendwie Einblick ja in Details im Hintergrund und es war der erste Quench with Beam. Und zwar ein Unexpected Quench with Beam. Da hatten wir ja im Jahr 2010 null. Ja, jetzt warten wir einen. Zum Glück hat es den Quench an einer Stelle erwischt, wo man ihn auch rausgekriegt hat und gab es dann auch irgendwo in den täglichen Folien die Meldung, so, was hatten wir ein Glück, dass es ausgerechnet an der einen Stelle aufgetreten ist, wo was falsch verkabelt war, dass wir die eine Stelle, die falsch verkabelt war, auch tatsächlich gefunden haben. Weil sonst hätte ja niemand drüber nachgedacht, ob man irgendwie die beiden Seiten vom QPS richtig verdrahtet hätte. So, an der Stelle ist es halt nur aufgefallen. Und also ein Quench mit Beam, haben wir jetzt immerhin einen gegen, ist es aber nichts kaputt gegangen, also das war tatsächlich in Ordnung, da konnten sie dann hinterher, als sie das QPS dann wieder durchgecheckt hatten, auch überall wieder grünes Licht dran tun. Motorflugzeug. Hatte ich jetzt in Teil 1 eigentlich eins? Ja. So, und da war das LHC Beam Dump System, abgekürzt LBDS, dann auch schnell genug dabei und hat dann einfach schlicht und ergreifend die mit immerhin nur 450 GeV rumschwirrenden Protonen aus dem Ring geschmissen. Und es ist also nichts kaputt gegangen. Dann gab es Freitag 19 Uhr grünes Licht, dass sie wieder die Systeme unter Power setzen konnten. Es hat dann allerdings aus irgendwelchen anderen Gründen nochmal gedauert bis 22 Uhr quietsch. Und danach haben sie dann nämlich wieder das angefangen oder damit weitergemacht, was sie eigentlich die ganzen 2 Wochen auf dem Zettel hatten, nämlich Scrubbing. Scrubbing nicht im Sinne von, da ein Shuttle steht auf dem Launchpad und möchte abheben und dann gibt es einen Scrub, weil es nämlich nicht abhebt. Sondern Scrubbing im Sinne von, die hatten letztes Jahr irgendwann, als sie richtig in die hohen Anzahl Protonen im Ring reingegangen sind, hatten sie das Problem, dass ihre Vakuumwerte da plötzlich komisch wurden. Dass sie also plötzlich irgendwie Gas im Ring hatten, was man eigentlich nicht haben will, weil eigentlich sollen im Ring gefälligst nur die Protonen sein, die sie da reingeschmissen haben, bewusst. Und so hat sich irgendwie rausgestellt, wenn man ganz viele Protonen relativ dicht hintereinander in den Ring reinwirft, dann gasen irgendwelche Teile da von der Ringwand aus. Und das ist an sich kein großes Problem, außer man hatte halt die Protonen und möchte mit denen irgendwie Physik betreiben. Die knallen dann irgendwo gegen und fühlen sich unwohl. Und deswegen gibt es so lustige Vakuumpumpen, die einfach alles, was irgendwie an Gas da drin ist, immer rauspumpen. Aber die brauchen halt ein bisschen, bis sie es raus haben. Plus, wenn es irgendwo ausgast, möchte man ja sicher sein, dass es dann nicht beim nächsten Mal, wenn man da wieder Protonen reinwirft, gleich wieder ausgast. Und da haben sie sich letztes Jahr dann Scrubbing ausgedacht. Ich glaube, das stand vorher auch nicht auf irgendeinem Zettel, dass man das mal ausprobieren könnte. So frei nach dem Motto, sie schmeißen halt ganz viele Protonen ganz dicht hintereinander in den Ring rein und lassen die da einfach nur rumzirkeln. Bei 450 GeV, also bei Injection Energy. Lass sie da einfach rumzirkeln. Und wenn es dann irgendwo ausgast, dann gast halt aus. Dann kommen die Vakuumpumpen und pumpen das wieder weg. Und irgendwann gast nichts mehr aus und dann ist wieder bunt. So, dann kann man auf 50 Nanosekunden Abstand Protonenpäckchen in den Ring reinwerfen und kann die dann auch richtig bis hoch zur Physik hochziehen. Yay! Und das ist halt das Scrubbing. Das hatten sie die letzten 2 Wochen. Also nach dem technischen Stopp haben sie das die ganze Zeit gemacht, bis ihnen dann das QPS ins Gesicht gesprungen ist. Und bis einschließlich gestern haben sie es dann auch wieder weitergemacht. Gestern haben sie dann das erste Mal wieder sich in, nein, stimmt gar nicht, vorgestern, haben sie sich das erste Mal wieder in Physik reinbegeben, haben mal so ein bisschen so 228 Bunches in den Ring reingeschmissen und in Physik hochgefahren. Ah ja, das sollte jetzt eigentlich auch irgendwo einen Physikslauf geben. Scrubbing gegen E-Clouds. Ja, so. Dann gibt's Microsoft Straßenseite, StreetSight heißt das Ding. Sowas ähnliches wie Google Street View. Microsoft hat ja auch angekündigt, dass sie sowas auch machen wollen. Und die haben jetzt auch angekündigt, so mit Vorab-Einsprüchen, was irgendwie Google gemacht hat, das wollen die nicht. Weil wozu? Na, wozu muss man den Leuten vorher eine Chance geben, ihr Haus aus dem Internet rauszunehmen? Ein Haus hat keine Privatrechte. Ja, und Microsoft hat verkündet, nö, Vorab-Einsprüche wollen sie nicht. Trulse-Eigner hat sich dann mal wieder künstlich aufgeregt. Die hat irgendwie nichts Besseres zu tun, die dumme Kuh. Dann gab es irgendwie die Meldung, Street View würde dann aber aufhören und würde auch nie mehr wieder aktualisieren und würde auch nicht weitere Städte erfassen. Hatte irgendwie ein Search Engine Land, was glaube ich, Blog. Genau, Search Engine Land berichtet. Das stimmt nicht ganz. Also es ist wohl so, dass Google erstmal keinen gesteigerten Wert drauf legt, neue Städte online zu stellen. Aber die Bilder sind ohnehin schon geknipst. Also da müssen wir ohnehin nicht mit Autos langfahren, was dann bei mir umso mehr die Frage aufwirft, warum zum Kuckuck habe ich dann vor 2 Wochen ein Street View und ein mutmaßliches Street View Auto zu Hause gesehen? Weil das habe ich gesehen. Stand groß Google Maps drauf und es hatte irgendwie einen komischen Aufsatz auf dem Dach. Und ich habe nur das iPhone nicht schnell genug als Fotoapparat rausgeholt, um den noch fotografieren zu können. Das Foto, was es gibt, da muss man schon wissen, dass da hinten ein Street View Auto ist, um es erkennen zu können. Ganz davon abgesehen, da saß ein Mann, der nicht besonders intensiv rasiert war, hinterm Steuer. Aber ja, den hätte man auch fotografieren können. Und wenn er nicht veröffentlicht sein will, kann er sich ja einsprechen. Hust. Und jedenfalls ist also der Trick bei... Also da gab es irgendwie die Meldung, so Street View würde zwar immer noch mit Autos rumfahren, würde sich aber eigentlich nur für die Maps interessieren, also nur die Straßennamen abgleichen. Ne, weil so Straßen ändern ab und zu ja auch mal ihren Namen. Was mich irgendwie auf die Frage bringt, ist eigentlich inzwischen der lustige Kreisverkehr da hinten bei mir um die Ecke mal auf irgendeiner Karte aufgetaucht. Weil der ist auf diversen Karten noch nicht gewesen. Aber ja. Und also jedenfalls Google hat gesagt, ja, also solange die Datenschutzsituation in Deutschland so schräg ist, liegen sich keinen gesteigerten Wert, neue Städte online zu gehen. Aber die Daten haben sie ohnehin und ja. Und irgendwie Bilderaktualisierungen, das ist sowieso was, das machen sie nicht alle 5 Tage mal. Street View ist kein Live-Bilder. Bei Street View, da lagern die Bilder durchaus auch irgendwie Jahre. Und irgendwann, wenn es dann mal irgendwie ganz akut ist, dann vielleicht denken sie mal drüber nach, ob sie die mal aktualisieren wollen. Aber ja. So. Dann gab es am Dienstag ein Sicherheitsfirmenloch. Da haben nämlich Kriminelle am vergangenen Samstag die Website der US-Sicherheitsfirma Barracuda Networks gehackt und dabei Kunden- und Mitarbeiterdaten entwendet, wie das Unternehmen berichtet. Die Eindringlinge haben die Datenbank als Beweis auszugsweise veröffentlicht. Barracuda hat sich auf Absicherung von Servern und Webapplikationen spezialisiert und ist nach eigenen Angaben der weltweite Marktführer für E-Mail- und Web-Sicherheit. Und offensichtlich nicht sicher genug. Das war, glaube ich, auch wieder eine SQL-Injection. Durch eine SQL-Injection-Lücke in einem PHP-Skript. Little Bobby Tables. So. Dann gibt es noch die Hotziehung. Sony Computer Entertainment America und der PlayStation-Hacker George Hotz haben sich außergerichtlich geeinigt, dass der Hotz den PlayStation-Hack nicht mehr selber verteilt. Ja, nun Gerüchten zufolge war der mal im Internet und Gerüchten zufolge gibt es Leute, die den immer noch haben und Gerüchten zufolge wird er dann auch wieder im Internet auftauchen. Und Sony hat dann sich bereit erklärt, ihn dann nicht weiter verklagen zu wollen. Das war die Geschichte, wo Sony damit aufgefallen ist, dass sie so ungefähr auf sämtliche Daten, die irgendwo auch nur entfernt mit ihm zu tun haben könnten, Zugriff haben wollten. Was dann schon die Frage aufwarf, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? 10:55. Ja, 10:55 wird es, wenn es fertig ist, nicht. Nein. Dann mal ganz davon abgesehen, dass ich hier schon wieder ganz heftig überziehe. Aber ja. Was? Live? Und ja, jetzt gab es dann am 31. März gab es irgendwie Unterlassungserklärung, die am 9. April unterzeichnet wurde, wenige Tage nachdem Internetaktivisten von Anonymous Domains und Webseiten von Sony mit DDoS-Angriffen angegriffen haben. Natürlich hat das nichts damit zu tun, dass Sony jetzt sich doch bereit erklärt, ihre Daumenschrauben wieder einzupacken und nicht weiter zu nutzen. Na, also die Firma hat im Wesentlichen bewiesen, dass sie keinen gesteigerten Wert darauf legt, noch Kunden haben zu wollen. Ist so meine freie Interpretation von deren Verhalten. Und eine heiße Meldung von Dienstag, glaube ich. Ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke habe ich jetzt keine große Vorauswahl mehr. Und vor allen Dingen jetzt auch erstmal, und ich betone, erstmal keine neue Musik. sondern ja meine Best of 200-Ecke wieder aufgemacht. Da habe ich ein bisschen gekramt und gewühlt, was nehme ich denn? Und habe dann beschieden Rob Costlow, könnte man mal nehmen, mit dem zweiten Titel des Albums Woods of Chaos, was, nachdem es kein Magnetune-Outro hinten dran kleben hat und auch keine Magnetune-ID-3-Tags, wahrscheinlich von Jamendo gekommen sein könnte als Datei, ist 4 Minuten 52 lang. Und danach packe ich euch auf die Ohren aus den Deutsche Welle-Nachrichten vom 11.05. letztes Jahr, 16 Uhr UTC, ein komisches Schweigen. Ja, ich glaube ja, das gehörte so nicht. Insbesondere, also wenn ihr meint, das wäre nur Schweigen, dann irrt ihr euch. An einer Stelle kommt nämlich mal jemand ins Studio rein und die scheinen davon auszugehen, das Mikrofon sei nicht an. Ist es aber. Keine Ahnung, warum sie nicht einfach die Nachrichten vorgelesen haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fand ich irgendwie interessant, weil das war so in deren Podcast drin. So, mein Next Button ist disabled. Das heißt, ich hips. Ist noch nicht mal um 11 und ich bin hier schon fertig. Sowas. Das kommt immer davon, wenn ich an einer Stelle aufnehme und nicht noch irgendwie durch die halbe Stadt fahre. Das mache ich dann jetzt erst. So, und dann könnt ihr mich ja mal mit Meldungen bewerfen, die ich vergessen habe zu erwähnen. Irgendwelche Androiden-Updates, die mich als Nicht-Androiden-Telefon-Benutzer nur begrenzt interessieren. Oder so. Aber ja, könnt ihr mich ja einfach mal mit bewerfen. Ich will ja einfach nur, dass, wenn ihr euch das hier angehört habt, ihr mich wissen lasst, war gut, war scheiße. Und das Ganze nach Möglichkeit mit einer Begründung, weil war scheiße insgesamt, so ein bisschen dünn. War scheiße, weil. Aber ja, so. Eventuell, wenn mir langweilig ist, ändere ich sogar was. Jaha. So, und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier auf die Ohren zu bekommen. Zum Beispiel da hinten mit einem Fahrrad lang zu fahren, wo im September dann auch wieder Fußgänger lang dürfen. Aber ja, das ist noch ein bisschen hin. Schließlich hat die Saison noch gar nicht richtig angefangen. Dom zählt nicht. So, und genau, dann drohe ich damit, eventuell, möglicherweise, vielleicht unter Umständen nächste Woche wieder unterwegs sein zu können. Vielleicht unter Umständen sogar wieder was aufzunehmen. Und wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reflection von Rob Costlow und den besonders stillen Deutsche Welle Nachrichten. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Thank you.
Nix, Regler alle hoch, gar nichts.
Ja, ich habe auch bei mir auf dem Bild, zeigt das auch anders, die nicht. Da haben wir wieder einen schlechten Witz gemacht. Warte mal, der muss ja hier auf Raum B, auf selbst. Ja, aber wie kriege ich den da drauf geschaltet?
Keine Ahnung.
Scheiße. Da jetzt, warte mal.
Nee, ist kein Rotlicht.
Jetzt muss ich den vielleicht bei mir...
Ist kein Rotlicht. Warte mal. Mach Tür zu. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, nach einer kurzen Pause von circa 2,5 Minuten sind hier auch die Nachrichten der Deutschen Welle. Wir bitten, die kleine technische Unterbrechung zu entschuldigen.